Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein heutiger Gast, Kiyomi, spricht mit mir darüber, wie man eine gute Data Governance backt. Kiyomi ist leidenschaftliche Bäckerin und tatsächlich zieht sie gewisse Parallelen zwischen der Art und Weise, wie man backt, also alle Zutaten zusammenstellt und auch die richtigen Mengen und so weiter, und wie man tatsächlich eine gute Data Governance aufbaut. Sie hat sehr, sehr viele Erfahrungen und kommt selbst von der Lufthansa Group. Das heißt, sie macht oder bearbeitet das Thema Governance aus der zentralen Perspektive für die vielen dezentralen Teile der Lufthansa. Und für sie ist es tatsächlich so, dass sie natürlich ein riesiges Meer von Daten hat. Lufthansa hat Daten zu Flügen, zu Kunden, zur Technik, und es unheimlich wichtig ist dafür, die richtigen Leitplanken zu setzen. Sie spricht dabei über die Themen einer föderalen Governance, weil sie eben in der Gruppe aktiv ist. Und sie sagt auch, dass sich natürlich das Thema Datenprodukte unheimlich gewandelt hat. Vor 3 Jahren war auch bei Lufthansa das Thema Datenprodukte noch eher was ganz Neues und relativ wenig in der Praxis. Das hat sich komplett gewandelt. Und sie verrät mir natürlich auch ein bisschen was darüber, welches eigentlich die zentralen Prozesse sind. Kleiner Spoiler, es geht beispielsweise um Kundendaten. Also immer dann, wenn Kunden merken, dass es ein Datenproblem gibt oder Datenqualitätsproblem, dann ist es auch ein Problem. Oder spätestens dann. Alles Weitere hört ihr in unserem Podcast. Stay tuned.
Welcome to the Data Universe. Data, Information, Knowledge powered by TDWI. Wir sind die größte Data- und Insights-Community in Europa. Bei uns bleibst du informiert. Herstellerunabhängig, mit fachlich tiefen Einblicken und stets am Puls der Zeit.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer. Ich freue mich heute auf einen Podcast, den wir wegen technischer Schwierigkeiten, das will man doch eigentlich nicht mehr hören, aber manchmal ist das Internet mau, nochmal wiederholen müssen. Aber so habe ich die Gelegenheit, noch einmal mit Kiyomi zu sprechen, die von der Lufthansa, die wahrscheinlich alle kennen und bestimmt schon geflogen sind, die hier hören, die von der Lufthansa kommt und heute sehr, sehr viel über das Thema Governance bei Lufthansa berichtet. Ich finde ein Thema, was wirklich gerade für sehr viele Leute wichtig ist, und umso mehr interessiert uns natürlich, welche Erfahrungen konkret Kiyomi uns vielleicht von Lufthansa berichten kann zum Projekt selbst. Jetzt erstmal herzliches Willkommen an Kiyomi. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Claudia, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, hier zu sein. Vielleicht noch als Ergänzung Lufthansa Group. Also Lufthansa ist natürlich der größte Bestandteil der Lufthansa Group, aber es gibt ja noch viel, viel mehr. Vielleicht haben manche schon gehört, dass die Swiss gehört dazu als Fluggesellschaft, die Austrian, auch kleinere Gesellschaften wie eine Brussels, Air Dolomiti. Unser neuester Zuwachs in der Familie ist die ITA in Italien. Und dann haben wir natürlich auch noch andere Konzernbereiche, wie zum Beispiel die Technik oder die Logistik. Also Lufthansa Group, das ist, ich sage mal, Aviation and More. Da ist ganz viel, sehr viel Spannendes dabei.
Es ist noch größer, als ich es am Anfang gesagt habe. Cool. Also Lufthansa Group, danke fürs Einwerfen. Ja, Kiyomi, darf ich gleich als erstes fragen, wer bist du, was machst du eigentlich bei der Lufthansa Group, und ja, was sind so deine aktuellen Themen?
Ja, wie gesagt, mein Name ist Kiyomi Spriestersbach. Ich bin schon einige Zeit bei der Lufthansa Group unterwegs. Ich bin auch mal bei der Lufthansa tatsächlich eingestiegen, aber jetzt seit einigen Jahren in der Group unterwegs, das heißt in den Zentralfunktionen, wo man sich um Themen kümmert, die eben übergreifend für die ganzen Group-Gesellschaften relevant sind. Und da bin ich seit 4 Jahren als Teamleiterin für Data Quality and Governance, eben genau zuständig für Data Quality and Governance. Ganz ein wichtiges Thema, was gerne unterschätzt wird, aber ich denke, im Gespräch werden wir herausarbeiten, warum man das nicht tun sollte.
Das klingt sehr, sehr gut. Ich habe ja so ein paar Fragen an dich, die dich noch ein kleines bisschen uns vorstellen wollen. Jetzt frage ich einfach mal, wann hat es zwischen dir und den Daten Klick gemacht?
Ich kann jetzt da nicht wirklich einen Zeitpunkt benennen tatsächlich. Ich glaube, Daten waren schon immer irgendwie Teil meines Lebens. Ich habe zu Beginn meiner beruflichen Karriere eine Ausbildung in der IT gemacht. Das nannte sich damals mathematisch-technische Assistentin, könnte man heute mit einem Fachinformatiker Anwendungsentwicklung beschreiben. Das heißt, größtenteils dann Programmierung auch. Und natürlich, da waren auch die Daten schon irgendwo mit drin. Denn wenn man Programme schreibt, dann verwendet man auch irgendwo Daten oder man schreibt sie, damit Daten bearbeitet werden können. Später habe ich Wirtschaftsinformatik studiert. Das heißt, da auch wieder die Verbindung zwischen dem Bereich IT und dem Bereich Business. Und da spielen natürlich Daten auch irgendwie immer eine Rolle. Das heißt, das war irgendwie schon immer da und kulminiert jetzt im Prinzip in der Position, die ich jetzt besetze, weil ich in der davorgehenden Position tatsächlich bisher am meisten mit Daten zu tun hatte und auch gesehen habe, was passiert, wenn man sich nicht gut um Daten kümmert.
Das scheint ja eine wichtige Voraussetzung zu sein für deine aktuelle Aufgabenstellung. Ich will dich aber trotzdem noch schnell was über dich fragen. Und zwar erzähl mir doch bitte noch was, was wir nicht in deinem Lebenslauf nachlesen können.
Vielleicht, dass ich eine passionierte Bäckerin bin. Also ich backe sowohl gerne Süßes als auch Herzhaftes. Und ich backe mein Brot selber. Und das finde ich, ist ein ganz tolles Hobby, weil es zum einen entschleunigt. Also man nimmt sich sehr viel Zeit für das Brot, wobei das Brot selber eigentlich die meiste Zeit mit sich selbst beschäftigt ist. Trotzdem muss man das natürlich einplanen, denn wenn ich sonntags frische Baguettes haben möchte, muss ich es Freitagabend anfangen. Aber wie gesagt, diese Tätigkeit, finde ich, ist einfach eine schöne Sache in unserer heutigen beschleunigten Welt. Und hilft so ein bisschen auch, sich wieder zu erden tatsächlich.
Ein super schöner Kontrast. Und wenn dann die kleinen Häfchen ihren Job tun, so man denn gerade Hefe braucht, da bin ich jetzt doch ein bisschen traurig, dass wir zum Podcast nicht zusammensitzen. Hätte ich vielleicht eine Chance gehabt. Nee, aber das finde ich auch ein tolles Hobby. Das hört sich auch nach was an, wo man tatsächlich mal von der ganzen digitalen Welt mal in eine ganz materielle reinkommt, in eine positive materielle Welt.
Ja, wobei auch da das Thema Daten tatsächlich auch mit reinspielt, denn beim Backen, im Gegensatz zum Kochen, wo man, glaube ich, kreativer sein kann, muss man beim Backen schon auch darauf achten, dass man sich da im korrekten Rahmen verhält, denn man kann nicht einfach die Menge an Mehl verdoppeln und die Menge an Wasser halbieren, das funktioniert dann nicht mehr. Da müssen dann schon auch die Daten, nämlich die Mengen, die man an Zutaten in das Produkt reingibt, das muss dann schon irgendwie auch passen. Natürlich kann man da ein bisschen hin und her variieren, aber grundsätzlich ist man da schon, also muss man da ein bisschen strenger unterwegs sein als zum Beispiel beim Kochen, wo man doch, glaube ich, mehr oder zumindest gefühlt mehr Möglichkeiten hat, auch Dinge vielleicht auszugleichen. Wenn man beim Teigansatz es nicht richtig macht, dann muss man das meistens von vorne anfangen. Beim Kochen kann man da, glaube ich, noch ein bisschen eher nachjustieren.
Das ist ein schönes Hobby. Und du hast ja schon gesagt, wir wollen ja heute über Daten sprechen und dass du das auch schon so verbindest, ist natürlich super cool. Wir haben uns unlängst, oder der Anlass, dass wir uns kennengelernt haben, war ja die TDWI in München. Und da hast du einen super interessanten Vortrag gehalten. Und du hast ja schon gesagt, eine Datenqualität spielt bei dir eine große Rolle. Und das ist natürlich auch eine Frage, wenn man jetzt die Lufthansa Group betrachtet, was waren oder was sind wahrscheinlich noch, vielleicht sind sie auch veränderlich, die strategischen Rahmenbedingungen für euch und was hat eigentlich sozusagen die Leitplanken gebildet für das Thema Datenqualität und Governance, was du ja schwerpunktmäßig betreust?
Also bei der Lufthansa Group, wir haben unendlich viele Daten. Also zum einen natürlich, wenn man sich überlegt, wie viele Passagiere wir jedes Jahr transportieren, zu jedem Passagier gibt es irgendeinen Datensatz und nicht nur dazu dem direkt jetzt konkret mit dem Flug verbunden. Wir haben ja auch zum Beispiel das Miles & More-Programm, Kundenbindungsprogramm, das heißt, darüber werden auch Daten generiert. Dann, wenn man sich die Technik anschaut, da muss ja jede einzelne Schraube, die wir haben, die wir verarbeiten, die muss dokumentiert werden. Das heißt, wenn man sich überlegt, aus wie viel Einzelteilen allein ein Flugzeug besteht, dann weiß man schon, wir reden hier von sehr, sehr großen Datenmengen, die wir verarbeiten. Bei manchen Daten haben wir natürlich schon auch Vorgaben, wie wir damit umgehen müssen. Stichwort die EU-DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung. Da wissen wir natürlich, dass wir uns an Regeln halten müssen, Gesetze, wie wir mit unseren Kundendaten zum Beispiel umgehen oder auch mit den personenbezogenen Daten, auch wie als Mitarbeiter. Natürlich, wir werden auch geschützt. Es gibt Vorgaben, was das Thema Sicherheit in der Information Technik angeht. Das heißt, wie schützen wir auch unsere Daten gegen Missbrauch, sowohl intern als auch natürlich von extern. Wir müssen uns gegen Hackerangriffe schützen und alles weitere. Dann gibt es aber noch das andere weite Feld, wo dann das Thema Data Governance mit reinspielt. Wie gehen wir eigentlich mit unseren Daten um? Wie behandeln wir sie eigentlich? Kümmern wir uns um unsere Daten oder arbeiten wir damit irgendwie? Wenn ich jetzt mal die Parallele ziehe zu einem Garten. Im Garten wird immer irgendwas wachsen, weil Vögel mir vielleicht irgendeinen Samen vorbeibringen oder ich habe irgendwelche wilden Erdbeeren oder wilden Himbeeren. Irgendwas wird immer wachsen, weil die Natur sich irgendwie den Raum erobert. Aber ein Garten, wo ein Gärtner aktiv ist und das Ganze vielleicht ein bisschen ordnet und sich auch drum kümmert, ab und zu mal ein bisschen Dünger ansetzt, da wird sicherlich der Garten, zumindest in unseren Augen, schöner aussehen. Oder ich kann vielleicht bessere Ernte erzielen, indem ich entsprechend mich um die Pflanzen kümmere. Und genauso ist mit den Daten auch. Datenqualität sprachst du schon gerade an. Wenn ich mich nicht drum kümmere, dann ist die Qualität möglicherweise nicht gut, weil eben sich da keiner für verantwortlich fühlt. Und dann ist es auch wichtig, dass die Daten überhaupt gefunden werden zum Beispiel. Das heißt, dass ich im Garten meine Pflanzen mit Namensschildern versehe, dass ich weiß, okay, das ist eine Erdbeere, das ist eine Tomate. Nicht jeder kann das sofort auf den ersten Blick erkennen oder es gibt natürlich auch noch viel und feinere Unterschiede zwischen verschiedenen Pflanzen. Wenn ich das nicht ordentlich aufbereite, dann geht da jemand vorbei und schaut, ah, okay, schön, aber kann damit nichts anfangen. Daten müssen auch entsprechend beschrieben werden mit Metadaten. Es muss jemand für diese Daten verantwortlich sein. Stichwort Data Owner, Data Steward. Das heißt, diese ganzen Sachen bin ich dabei bei der Lufthansa Group, dass ich dieses Mindset dafür bereit mache, dass verstanden wird, dass Daten eben kein IT-Thema sind, sondern ein Thema, was übergreifend bearbeitet werden muss. Denn nur die Person, die die Daten haben möchte für irgendeinen Anwendungsfall, die weiß ja, warum diese Daten gebraucht werden oder welche Art von Daten überhaupt richtig sein können. Ein Mensch in der IT, der die Daten bereitstellt, weiß, auf welcher Plattform ich sie möglicherweise am besten aufbewahre, woher die Daten dann technisch kommen. Aber inhaltlich ist diese Person meistens nicht bewandert. Aber nur beide gemeinsam können dann dafür sorgen, dass tatsächlich mit den Daten effizient und effektiv gearbeitet werden
kann.
Das
ist ja ein sehr schönes Bild mit dem Garten, weil man eben auch, ne, man hat ja auch Wildwuchsgärten, die können ja auch schön sein, aber damit kann man eben keine definierten Ziele vorher erreichen, sondern man muss sich eben an dem freuen, was die Natur eben so mitbringt und sagen, das ist eben jetzt das Ziel, dass man das beobachten kann, sagen wir es mal so. Und üblicherweise haben ja Unternehmen Ziele mit ihren Daten. Und nicht die Idee,
korrekt.
Ja, Hauptsache wir haben die irgendwo und Hauptsache es ist ein Zaun drum, die sind sicher, sondern das ist tatsächlich in der Nutzung ja eigentlich auch der Mehrwert. Ne? Und das denke ich, ist ein sehr, sehr schönes Bild, was wir da tatsächlich haben. Ja, und jetzt haben wir kurz darüber gesprochen, sag mal, warum es eigentlich wichtig ist und so konkrete Ziele, vielleicht auch fachlicher Natur oder wo du sagst, das ist so wirklich der systematische Hintergrund von all dem, was wir tun. Ich meine, klar, wir erkennen die Nutzbarkeit jetzt schon als wichtiges Ziel. Die Daten sollen nutzbar sein für die Zwecke, die dann wahrscheinlich auch definiert sind. Habt ihr euch bestimmte Maßgaben gesetzt, vielleicht auch in Richtung Datenqualität etwas zu erreichen? Oder wie geht ihr da ran strategisch?
Genau, strategisch ist schon der richtige Stichwort. Wir haben bei uns die Data Governance in einer Art so bundesrepublikanische Ausstellung aufgebaut, das heißt föderal. Das heißt, ich kümmere mich auf der Gruppenebene darum, dass Standards und Richtlinien definiert werden, die in der ganzen Gruppe anwendbar sind. Ich habe ja schon vorhin gesagt, wir haben auch Betriebsteile mit deutlich unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Das heißt, möglicherweise müssen dann auch Richtlinien, die jetzt auf der Gruppenebene definiert werden, dann für einen Bereich nochmal etwas angepasst werden, weil sie in dieser generischen Form vielleicht nicht funktionieren. Das heißt, mit meinem Team kümmere ich mich jetzt nicht direkt darum, die Data Governance umzusetzen, sondern ich schaffe den Rahmen, dass Data Governance und die Erhöhung der Datenqualität umgesetzt werden kann in den einzelnen Betriebsteilen. Das heißt, wir sind da auf dem strategischen Level unterwegs und haben im Prinzip die Vision entwickelt, wo wir eigentlich hinwollen. Wir wollen hin, dass jeder versteht, eben, dass Daten kein IT-Thema sind, sondern alle daran mitwirken, dass Daten nicht versteckt werden sollen, sondern per se geteilt werden, außer es gibt gesetzliche Vorgaben, wie schon vorhin erwähnt, die es verhindern, dass ich Daten mit jedem teilen kann. Und wir wollen auch erreichen, dass den Daten vertraut wird. Es ist ja immer noch oft so, dass die Leute sagen, ja, aber ich habe doch Erfahrung, ich kenne mich doch aus, ich weiß doch, ich kann anhand von den und den Indikatoren meine Schlüsse ziehen. Ich brauche ja gar diese ganzen Daten alle gar nicht. Die Daten, die stimmen ja sowieso nicht. Sondern wir wollen dazu kommen, dass tatsächlich den Daten vertraut wird und dass auch die Entscheidung datenbasiert schlussendlich dann getroffen wird. Denn unsere ganzen Prozesse, die wir haben, sind inzwischen so komplex, die kann ein einzelner Mensch gar nicht mehr überblicken. Wenn man sich überlegt, die Abfertigung am Flughafen, da arbeiten so viele miteinander zusammen. Der ein Gepäcklader, der das Flugzeug betankt, die Crew, die Maschine reinigt, die Mitarbeitenden, die Maschine mit dem Catering befüllen, die Crew, die selber an Bord ist, im Kabine, im Cockpit, im Check-in-Bereich, dann in das Boarding. Also ich habe jetzt gerade nur einen Teil davon genannt, derer, die alle daran beteiligt sind, einen Flug überhaupt in die Luft zu bringen. Das kann man nicht mehr erfassen. Dafür braucht es eben die Systemunterstützung. Und diese Daten müssen eben entsprechend qualitativ gut sein, damit ihnen auch dann vertraut wird und auch dann tatsächlich eine für den Prozess global optimale Entscheidung getroffen wird. Denn natürlich aus Sicht vielleicht der Cleaning-Mannschaft ist der Prozess optimal, wenn ich ihn so und so gestalte. Aber durch die Abhängigkeit mit den anderen Prozessen kann es sein, dass mein lokales Optimum gar nicht das globale Optimum ist. Wichtig ist am Ende, dass wir auf das globale Optimum hinsteuern. Und dazu braucht es eben entsprechend die guten Daten.
Das bedeutet, auch ohne externen Faktor gibt es dann eine Menge ab, das, was ja dann der Fluggast ist, der auch noch so seine Probleme mitbringt und seine Herausforderungen, gibt es genug abzustimmen. Wenn du die Initiative so betrachtest, waren das von Anfang an eure Ziele? Seid ihr schon immer so gestartet oder gab es auch gewisse Veränderungen, wie ihr dieses Thema betrachtet habt? Also war das der Ausgangspunkt, den ihr immer noch versucht zu erreichen oder die Ausgangszielstellung oder gab es Dinge während des Prozesses, wo du sagst, ja, heute betrachten wir das anders, weil,
also
wie sieht das aus?
Ich würde sagen, die übergreifende Vision, die ist auf jeden Fall noch dieselbe. Was sich tatsächlich verändert ist, wie wir da vorgehen. Das heißt, wir sind mit einem Framework gestartet, wo wir uns überlegt haben, wir brauchen diese Rollen, wir brauchen als Unterstützung einen Datenkatalog und dann kümmern wir uns um dies und jene Bestandteile noch. Und im Lauf der Zeit verändert sich aber sowohl die Technologie, die Daten verändern sich, es kommen auch neue Trends auf. Wenn ich jetzt einfach mal das Thema Data Mesh anspreche, das war so eins, was aufkam, kurz nachdem ich gestartet bin und wo dann dieses Thema föderierte Data Governance aufkam, wo ich dann dachte, oh, das klingt super, das passt sehr gut in unsere komplexe Struktur hinein, übernehme ich, aber andere Sachen passen vielleicht nicht und dann entwickelt man das Framework weiter. Das Thema Datenprodukte, das ist auch eins, was jetzt im Moment bei uns sehr heiß diskutiert wird. Das war vor 2-3 Jahren noch so, ja, das war so ein Nischenthema, da sprach man so drüber und überlegt, aber da wusste eigentlich noch gar keiner, wo es genau hingeht. Jetzt wird das Ganze richtig greifbar. Das heißt, wir verfolgen weiterhin noch das Ziel, mit dem ich jetzt vor knapp 4 Jahren gestartet bin. Aber inhaltlich sind wir dabei, das kontinuierlich zu bearbeiten. Da ist wirklich nichts irgendwie in Stein gemeißelt. Da müssen wir auch dranbleiben, weil sich ja auch alles in Sachen Daten und auch Technologie so rasant weiterentwickelt. Und was uns auch noch Rückenwind gibt, ist das Thema KI. Weil natürlich die KI auch Daten braucht. Und die wunderschönste KI wird keine vernünftigen Ergebnisse hervorbringen, wenn die Daten nicht stimmen. Das heißt, da an der Stelle hat auch die Bedeutung von Data Governance nochmal so einen Schub bekommen. Auch wenn natürlich KI immer noch interessanter klingt und diese Themen mehr Aufmerksamkeit bekommen, ich glaube, die, die wirklich sich auskennen, haben verstanden, wo wirklich der Mehrwert geschaffen werden kann, nämlich in dem, dass man gute Daten hat.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, denke ich auch, dass einfach die Grundlage erstmal stimmen muss und dass man zwar, na, das ist immer die Sache mit den tollen Werkzeugen, ganz besonders bei KI ist es ja immer ein Zusammenwirken zwischen dem, was die Grundlage ist für das, was man vielleicht erzielen will mit dem KI-Werkzeug, also sprich die Daten und natürlich die Methoden, die drin sind, da sprich die Algorithmen. Insofern ein ganz wichtiger Punkt und Datenqualität als Voraussetzung für KI deutlich zu unterstreichen, denke ich, das ist eine Geschichte, die vielleicht langsam auch durchsickert, weil man doch den Evergreen Datenqualität, also gefühlt für mich zumindest auf der TDWI, auch an jeder Ecke gehört hat und gefühlt jedes Projekt ja auch immer noch startet und das aus meiner Erfahrung auch schon vor gefühlten 20 Jahren, dass jedes Projekt damit startet, dass man sagt, hey, lass uns erstmal hier die Daten zusammenziehen, stimmt gar nicht, was ist denn hier mit der Datenqualität los? Also diese Falle nicht jedes Mal in jedem Projekt reinzulaufen, sondern systematisch eine Schranke vorzuziehen und zu sagen, wenn wir die nutzen wollen, dann sollten wir die schon mal bearbeiten, so dass sie eben überhaupt nutzbar werden. Das, denke ich, ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ich fand auch deine Perspektive sehr interessant und wichtig, dass man nochmal sagt, ja, es ändert sich doch was an der Governance, weil viele sehen das immer so als Fortleitung der Strategie. Das machen wir jetzt, und dann haben wir 5 Jahre Ruhe. Und wir haben jetzt inzwischen eben auch Kunden, die das akzeptieren, dass sie sagen, okay, es ist ein Living Document sozusagen, eine Governance, weil, genau wie du sagst, sich eben die Bedingungen anpassen. Und gerade das Thema Data Products, das spricht ja eigentlich dafür, dass die Entscheidung oder der Schritt des Unternehmens, der gesamten Organisation in Richtung eines datengeleiteten oder getrieben, je nachdem, wie stark man es ausdrücken will, dass das in Richtung datengeleiteter Organisation, dass das funktioniert. Wie ist das in deiner Wahrnehmung? Nicht nur, dass ihr das natürlich wollt, dass es so ist, ne, dass eben das Verständnis da ist, ihr sollt mehr datengeleitet oder datengetrieben arbeiten. Hast du auch das Gefühl, dass die Personen, die, sagen wir, betroffen sind, dass die das auch mehr fordern? Gibt es auch so einen gewissen Pull in Richtung vielleicht Datenkultur gedacht, dass du sagst, hey, ich spüre, dass das mehr der Wunsch ist?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Also erstmal, wenn ich jetzt sagen müsste, wie steht es um das Thema Data-Driven Culture bei der Lufthansa-Gruppe. Ich könnte jetzt nicht eine Zahl rausgeben, weil es doch sehr, sehr unterschiedlich ist, wie einzelne Unternehmensbereiche mit dem Thema umgehen. Und selbst innerhalb eines Unternehmens, wenn ich jetzt mal die Lufthansa als größte Gesellschaft herausgreife, auch da gibt es sehr viele unterschiedliche Bereiche und viele Bereiche sind da noch relativ, sag ich, wie soll ich, vom Reifegrad her relativ weit unten unterwegs, aber es gibt auch Bereiche, die halt schon sehr, sehr weit fortgeschritten sind. Das heißt, das Verständnis, was eigentlich ein Datenprodukt ist, das ist, glaube ich, noch ein Thema, was teilweise schwierig ist, rüberzubringen. Ich versuche immer gerne mit Analogien zu arbeiten. Ich hatte vorhin den Garten, jetzt würde ich gerne in den Supermarkt wandern. Es ist ja auch so, dass es da Produkte gibt, Produkte in unterschiedlichen Fertigungstiefen. Ich kann das Gemüse einzeln kaufen und mir dann daheim eine Suppe zubereiten oder ich kaufe die Suppe eben in der Dose. Das heißt, die kann ich dann direkt konsumieren oder ich habe vielleicht sogar in so einer Verpackung, dass ich sie einfach direkt in die Mikrowelle stellen kann und dann habe ich noch nicht mal mehr die Dose sozusagen in den Topf umfüllen. So ist es auch mit Datenprodukten und man darf nicht glauben, dass damit nur wirklich die Daten gemeint sind, sondern ein Datenprodukt kann zum Beispiel auch ein Dashboard sein oder ein Bericht. Das heißt, etwas, was ich direkt konsumieren kann. Das heißt, es heißt nicht, dass ich unbedingt, wenn ich ein Datenprodukt konsumiere, dass ich danach noch Arbeiten habe. Natürlich kann es auch sein, dass ich ein Datenprodukt nehme, das eben Rohdaten sind, wie eben das rohe Gemüse und dann entsprechend in die Verarbeitung reingehe. Diese Denke, dass Daten in verschiedener Art und Weise auftreten können, das ist auch noch ein Thema, was sich erst noch irgendwo in den Köpfen sich verankern muss. Und dann ist es auch immer interessant zu sehen, das haben wir jetzt in unseren Diskussionen auch gesehen, dass je nachdem, in welchem Bereich ich arbeite, bin ich eher im Fachbereich unterwegs oder bin ich eher in dem IT-Bereich unterwegs. Obwohl wir eigentlich eine gemeinsame Sicht gefunden haben, auf was ein Datenprodukt ist, wir trotzdem durch die unterschiedliche Herangehensweise dann doch wieder die Schwerpunkte anders setzen. Also dieses Thema Datenprodukt wird, glaube ich, so mal so eine interessante Diskussion werden, wie damals, vor ein paar Jahren, als es darum ging, wir reden jetzt auf einmal in Applikationen. Das heißt, wir reden nicht mehr von irgendwelchen Software oder Programmen, sondern wir reden von Applikationen. Auch da mussten wir erstmal hinkommen, dass wir verstehen, wie genau setzt sich dieses Ding zusammen. Und beim Datenprodukt sehe ich da eine ähnliche Entwicklung, die sich da gerade herausarbeitet.
Dass wir eben dann auch, sag mal, selbstverständlicher ein Datenprodukt verstehen, ne, mit all genau. dem, was...
Oder auch wissen, wovon wir eigentlich sprechen, wenn ich das Wort Datenprodukt eben in den Mund nehme oder dann halt sagen kann, in welchem Bereich bewege ich mich, im Reifegrad, Fertigungstiefe, wie auch immer. Da sind wir noch auch am Lernen.
Ich denke, das sind viele Unternehmen und genau wie du es gesagt hast, die Fachbereiche bringen ja auch ganz unterschiedliche Fähigkeiten mit. Ne? Das ist eben, der eine will, sage ich mal, auch nur die Dose öffnen und der nächste möchte eben die Einzelingredienzien, weil er sagt, ich muss den Geschmack bestimmen und die Konsistenz bestimmen, also ich brauche den ganzen Weg und der andere sagt, nee, danke, also Dose auf und los. Ich esse das am Ende genau. noch kalt, weil ich habe so eilig. Ne? Das ist natürlich eine wichtige Perspektive. Du hattest vorhin davon gesprochen, dass unterschiedliche Bereiche unterschiedlich weit sind. Ist das aus deiner Sicht spezifisch, dass man sagt, das ist nur bei uns so, weil eben da bestimmte Personen vielleicht auch sind, vielleicht einfach dass das noch nicht so weit laufen konnte, das Thema Datenkultur? Oder sagst du, es gibt schon Bereiche, die sich aus deiner Sicht naturgemäßer, schneller mit der Adaption solcher Themen tun?
Also es hängt natürlich auch klar mit den handelnden Personen zusammen. Wenn natürlich, ich meine, wie weißt du immer so schön, der Fisch stinkt vom Kopf her, wenn natürlich in dem Leitungsbereich dieses Thema gar nicht auf der Agenda steht, dann werden sich die Mitarbeiter auch nicht damit beschäftigen, weil sie können damit keinen Blumentopf gewinnen. Insofern hängt es schon auch davon ab, wer da jetzt die strategischen Leitplanken vorgibt. Es gibt Bereiche, wo es natürlich wichtig ist, da digital auch voranzuschreiten. Wenn ich jetzt daran denke, der Kundenkontakt, ich meine, unsere Apps und alles, das sind unser Aushängeschild auch. Natürlich sind diese Bereiche dann etwas weiterentwickelt, als vielleicht, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt ja auch keinen irgendwie die Route ins Fenster stellen, aber es gibt halt einfach Bereiche, die sind jetzt eher in den Support-Bereich einzusortieren, die jetzt keinen direkten Einfluss auf Ergebnis dessen zahlen, wo die Firma aktiv ist. Jetzt in unserem Fall ist natürlich der Großteil macht das Passagiergeschäft aus. Das heißt, alles, was irgendwie Kundenkontakt hat oder die Prozesse, die eben dazu führen, dass das Kundenerlebnis gut wird, diese Bereiche, die sind natürlich wichtiger und entsprechend dann auch meistens weiterentwickelt als andere Bereiche, die jetzt nicht direkt auf dieses Unternehmensziel dann auch einzahlen.
Du hast ja nur Bereiche positiv hervorgehoben und nicht andere eher negativ betont. Insofern, ich fand es eine ganz positive Antwort und entnehme also, dass dort, wo eure Leistungswahrnehmung beim Kunden vielleicht auch passieren könnte, also na, wie bei der Deutschen Bahn, der Zug ist unpünktlich und in der App sehe ich es nicht. Danke dafür. Das ist natürlich dann, wo plötzlich die Wahrnehmung der Leistung über eigentlich eine Nebensächlichkeit passiert und trotzdem sagt man, hey, passt alles ins Bild, ne? Läuft gerade alles nicht so gut oder passt eben alles ins Bild. Die Leistung ist gut und zwar natürlich die Transportleistung, das ist ja das eigentliche Kernthema, aber eben vielleicht auch die Informationen, die ich erhalte, die E-Mails, ich werde auch nicht angesprochen, ich kann mich online einchecken. Also das ist für mich immer so in der Erfahrung, wenn das nicht klappt schon bei irgendeinem der Luftfahrtunternehmen, dann habe ich schon fast keine Lust mehr, weil ich so denke, wie soll das weitergehen, wenn ich mich schon mal nicht einchecken kann? Wo werden noch überall Probleme kommen? Und da habe ich schon das Gefühl, dass es tatsächlich auch eine Wahrnehmung ist, ne? Von eurer Qualität.
Genau. Und ja, auf jeden Fall. Also das, ich denke, ist ein wichtiges, Aushängeschild und auch dann auch eben die Information, also dass man den Kunden dann eben entsprechend informiert, aber auch dann richtig informiert. Das heißt, es nutzt auch nichts, wenn ich dann irgendwie eine Meldung rausschicke mit, ja, dein Flug ist verspätet, aber ich bin ja schon längst angekommen, da wo ich bin, zum Beispiel. Ja, dass da auch alles und das alles basiert natürlich auch auf vernünftig gemanagten Daten. Denn wenn da die Datengrundlage nicht stimmt, dann kann ich auch entsprechend dann die Prozesse darauf nicht vernünftig aufsetzen. Ja.
Da muss viel zusammenkommen. Ja, schön. Dann sage ich mal, das ist ja ein gewisser Qualitätsanspruch, den ich jetzt einfach mal, ich zumindest noch mit einer Lufthansa Group ganz klar verbinde. Das ist für mich immer noch die Referenz im Kopf natürlich für so ein deutsches Luftfahrtunternehmen. Dann ist natürlich der Qualitätsanspruch hoch, klar.
Und definitiv. Also und nicht nur bei einer Lufthansa, bei allen Gesellschaften, die zur Gruppe gehören, auch wenn es dann zum Beispiel heißt bei einer Eurowings, die ja im Privatreisesegment auch viel unterwegs ist, Point-to-Point-Verkehr, sprich jetzt nicht über die großen Hubs Frankfurt und München die Verkehre anbindet, sondern jetzt zum Beispiel Düsseldorf mit Berlin oder Stuttgart mit London. Für alle unsere Airlines und auch für die Technik und alle Unternehmensbereiche haben wir einen hohen Qualitätsanspruch. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, wie jetzt auch die Marken positioniert sind. Wir haben ja da auch verschiedene Positionierungen. Reden wir eher von, wie gesagt, Privatreisesegment oder Geschäftsreisesegment. Für alle Gäste oder für alle Kunden wollen wir gute Qualität bringen, denn nur dann wird auch das Unternehmen als Ganzes erfolgreich sein.
Und das ist vielleicht auch schon ein schönes Schlusswort in Richtung Datenqualität. Das heißt, wenn die Produkte da sind, dann müssen sie auch Qualität haben. Ist das vielleicht ein Votum, was man mitnehmen kann? Oder was wäre deine wichtigste Botschaft in Richtung Datenqualität und Datenprodukte und vielleicht auch den Wandel, den du dort siehst?
Also wichtig ist auf jeden Fall, eine angemessene Qualität zu haben. Nicht immer ist 100% Datenqualität das richtige Ziel. Manchmal reicht ja auch 80%. Das kommt eben auf den Kontext an. Was die Datenprodukte angeht, so gilt auch das, wie wenn ich im Supermarkt Produkte habe, die nicht nachgefragt sind, dann verschwinden sie aus dem Regal. Genauso gilt es für Datenprodukte, nur weil ich auch die Idee habe, ich könnte ein Datenprodukt erstellen. Ich sollte mir Gedanken machen, ob dieses Datenprodukt wirklich gebraucht wird. Denn da komme ich auch noch zu einem anderen Thema, was mir am Herzen liegt. Es werden sehr viele Daten gesammelt, Daten zur Verfügung gestellt, aber keiner kümmert sich wirklich darum, auch mal Daten zu entsorgen. Wir wissen, das Internet vergisst nicht. Nichtsdestotrotz, es bringt ja nichts, Dinge aufzuheben, die vielleicht wirklich nicht mehr sinnvoll sind. Wir haben früher auch unsere alten Zeitungen weggeworfen. Warum räumen wir nicht auch unsere digitale Welt mal auf? Mein Handy sagt mir auch regelmäßig Bescheid, dass mal wieder der Speicher voll ist. Wir sollten uns gut überlegen, welche Art von Daten wir aufheben sollten. Und dadurch erhöhen wir auch automatisch dann die Datenqualität. Das heißt, angemessene Datenqualität, sinnvolle Aufbewahrung von Daten, selektiv auch Daten benutzen, gute Datenprodukte erstellen, die wirklich auch gebraucht werden und diese natürlich dann auch auffindbar und zugreifbar machen, sodass man damit auch was dann entsprechend einfangen kann. Ich glaube, wenn wir diese Dinge schon beherzigen, dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter.
Das klingt nach einer sehr guten Empfehlung für den Weg, auch im Umgang mit Datenprodukten, auch wenn viele gerade ganz froh sind, dass es überhaupt schaffen, Datenprodukte bereitzustellen, sage ich einfach mal auch technisch, dass man auch schon wieder daran denkt, dass alles eben auch einen Lebenszyklus hat und die Frage steht, wie lange werde ich sie brauchen oder wann brauche ich sie noch? Das ist sicherlich eine wichtige Maßgabe. Kiyomi, vielen, vielen Dank für diese auch sehr schön angebundenen Einsichten in das Thema Governance, Datenqualität bei der Lufthansa Group und auch für die für mich sehr, sehr wichtigen und gut übertragbaren Dinge, die man, glaube ich, bei dem Thema Datenprodukte mit beachten kann und soll, auch von Anfang an beachten kann und sollte. Und insofern bleibt mir nur noch zu fragen, sehen wir uns wieder bald hoffentlich auf einer Veranstaltung, vielleicht auf der TDWI, auf der nächsten. Kiyomi, ich habe vielen Dank. Ich glaube, wir haben Anknüpfungspunkte und vielleicht auch für einen Blick mal später wieder auf eure Governance. Jetzt erstmal wirklich vielen Dank für den Einblick und dann wünsche ich gute Reisen.
Dankeschön.
Und sage bis dahin, lass es dir gut gehen und an alle Zuhörer natürlich stay tuned. Kiyomi. Ciao.
Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Ich bin übrigens Kiki, die KI-generierte Sprecherin des TDWI. Der TDWI e.V. ist die wichtigste Wissensdrehscheibe und das größte Netzwerk zum Thema Data and Analytics in Europa. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten Folge aus dem Data Universe.